Herzlich willkommen beim Podcast Hospiz bewegt. Für alle, die Hospiz weiterdenken. Vom Hospiz Ulm. Schön, dass Sie zuhören. Ich bin Caroline Bayer, Bildungsreferentin der Ulmer Hospizakademie. Und ich spreche heute mit Michael Lobenhofer über das Thema Unser Kooperationspartner, die Notfallseelsorge Ulm stellt sich vor. Herzlich willkommen, lieber Herr Lobenhofer.
Dankeschön.
Jetzt am Anfang würde ich Sie bitten, dass Sie sich unseren ZuhörerInnen kurz vorstellen.
Michael Lobenhofer, ich bin von Beruf Gemeindereferent, also kirchlicher Mitarbeiter in Eckingen, Einsingen und Armingen und seit 2011 Leiter der Notfallseelsorge Ulm-Alb-Donau-Kreis.
Mhm. Was ist denn die Notfallseelsorge für ein Angebot? Also wann, wie, auf welchen Wegen kann ich denn in Kontakt treten?
Also die Notfallseelsorge wurde hier in unserer Region 1999 gegründet, ausgehend von Erfahrungen, dass zum Beispiel Polizisten Todesnachrichten überbringen mussten und die gemerkt haben, sie hätten da keine Unterstützung im psychosozialen Bereich. Mhm. Und damals gab es eben noch kein Angebot und so ist es entstanden, dass wir bei solchen Dingen, wo es darum geht, Menschen in psychischen Ausnahmesituationen aufgrund eines Ereignisses, eines Unfalls oder einer Reanimationspflicht zum Beispiel psychosozial zu betreuen. Mhm. Und insofern werden wir von den Rettungsdiensten vor Ort, sprich von der Polizei, vom Rettungsdienst, von der Feuerwehr dazu alarmiert, um dort diese Betreuung durchzuführen.
Mhm. Warum ist das Angebot wichtig?
Tja, für mich ist das ganz klar, wenn jemand verletzt wird, durch einen Unfall, dann wird die Wunde behandelt, das Äußerliche, aber die Seele ist gleichzeitig immer auch verletzt. Also Mensch ist ein körperlich-psychisches Wesen und das spielt immer eine Rolle. Und da auch den Augenmerk drauf zu legen, dass man da möglichst gut durch so eine Krisensituation durchkommt, halte ich schon für sehr wichtig.
Wir haben es jetzt schon mal so ein bisschen angedeutet, aber vielleicht können Sie es noch mal ein bisschen näher ausführen. Also an wen richtet sich das Angebot und wer nutzt es denn dann tatsächlich? Also wie genau funktioniert das?
Es richtet sich an alle Menschen. Alle Menschen, die die so ein Unglück, eine Notsituation erleben. Normalerweise holen die betroffenen Personen uns nicht direkt, sondern eben die Rettungsdienste vor Ort. Also irgendwo passiert etwas, entweder im häuslichen Bereich oder im öffentlichen Bereich, ein Verkehrsunfall. Dann wählt irgendjemand den Notruf und die Leitstelle schickt dann die Rettungsmittel los. Mhm. Polizei, Rettungsdienst. Und dann bei bestimmten Stichworten, zum Beispiel wenn es um Suizid geht, wird automatisch die Notfallseelsorge mit dazu geschickt. So kommen wir dann in den Einsatz.
Okay.
In ganz seltenen Fällen kommt es vor, dass jemand, der denkt, er könnte so jemanden brauchen, praktisch über unsere Homepage auf die E-Mail-Adresse oder auf eine Telefonnummer stößt und dann direkt bei mir rauskommt und wir dann besprechen, ob das etwas für die Notfallseelsorge ist oder nicht. Das sind aber seltene Fälle.
Aber theoretisch könnte ich jetzt auch anrufen, wenn ich weiß, dass mein Nachbar irgendein Ereignis erlebt hat und vielleicht Unterstützung braucht.
Genau, dann würden wir besprechen, sind da wir die Richtigen oder gibt es vielleicht andere Möglichkeiten zu unterstützen?
Genau, da kommt jetzt wieder das Stichwort Netzwerk sozusagen zum Tragen, in dem wir alle arbeiten. Also es geht eben nur mit den Partnern, weil wir eben verschiedene Bereiche einfach abdecken.
Genau, ja.
Jetzt sind es ja schon sehr herausfordernde Themen, die Ihnen da begegnen. Also wenn eben Ereignisse passieren, die jemanden körperlich und seelisch verletzen. Wer arbeitet denn dort und welche Ausbildung haben die Menschen, die bei Ihnen arbeiten?
Also wir sind wirklich sehr durchgemischt. Natürlich gibt es bei uns Personen aus dem beraterischen, therapeutischen, psychologischen Spektrum. Es gibt pädagogische Personen. Es gibt aber auch Leute, die kommen aus dem Vertrieb. Also wirklich ganz breit gemischt. Und die Ausbildung ist so, also ich bin vom Beruf kirchlicher Mitarbeiter, bringe da durch meine Ausbildung, ich habe Religionspädagogik studiert, einiges mit. Andere müssen, beziehungsweise alle müssen diese Notfallseelsorge-Ausbildung auch noch zusätzlich machen. Die umfasst so circa 140 Stunden mit Supervision, mit Praktikas über ein Jahr. Und dann werden die Personen mit in die Einsätze mitgenommen. Also wir gehen immer zu zweit.
Ah,
also
okay, das ist auch nochmal wichtig.
Genau,
ja.
Das ist schon mal eine sehr gute Unterstützung, sich da gegenseitig abzusprechen. Wie machen wir es? Wie gehen wir vor?
Und wie viel Haupt- und wie viel ehrenamtliche Mitarbeiter sind es?
Wir haben nur eine 50% hauptamtliche Stelle. Das bin auch nicht ich, das ist ein Kollege. Alle anderen machen das ehrenamtlich.
Wie viele Ehrenamtliche sind bei Ihnen circa?
55 sind wir derzeit. Und wir sind eben zuständig für Stadtkreis Ulm und den Alb-Donau-Kreis.
In welchen Situationen werden Sie jetzt dazugeholt? Also gibt es da Themen, Ereignisse, die häufig vorkommen? Vielleicht können Sie da noch mal so ein bisschen uns mitnehmen.
Ja, also der häufigste Fall ist, dass der Rettungsdienst uns zu einer erfolgreichen oder erfolglosen Reanimation dazuholt. Also eben im häuslichen Umfeld kollabiert jemand, die rufen 112 ein, die Leitstelle. Und heutzutage ist das so gut schon organisiert, dass meistens schon der Disponent am Telefon die Angehörige, die die Person vorgefunden hat, für eine Telefonreanimation anleitet. Also übers Telefon wird schon genau der Takt vorgegeben, wie oft müssen die drücken, wie oft beatmen, um das zu tun, bis eben der erste Helfer vor Ort oder Rettungsdienst kommt. Und wenn dann eben diese hauptamtlichen Kräfte vor Ort sind, die schätzen sehr schnell die Lage ein und wissen meistens schon nach kurzer Zeit, wird das wieder gut oder geht es eher schlecht aus. Und wenn sie das Gefühl haben, es geht eher schlecht aus, dann werden wir eigentlich sofort über die Leitstelle dazugeholt. Weil wenn der Rettungsdienst fertig ist, fertig heißt, sie können leider nichts mehr tun. Sie verlassen die Einsatzstelle, weil sie zum nächsten Einsatz müssen, bleiben wir dann eben vor Ort, solange es die Angehörigen wünschen. Es kann aber auch natürlich sein, es geht zunächst gut aus, die Person wird in die Klinik eingeliefert, dann begleiten wir eventuell die Angehörigen in die Klinik, machen dann eine Übergabe an die Klinikseelsorge und versuchen so das Netzwerk da zu knüpfen.
Jetzt haben Sie es gerade schon mal gesagt, Sie sind für Ulm und Alb-Donau zuständig. Das wäre jetzt mal vielleicht so die Region. Aber wohin kommen Sie genau? Also was kommen da für Einsatzorte vor? Wir hatten jetzt gerade schon die häusliche Situation.
Die häuslichen Fälle, genau. Ein Klassiker ist die Überbringung der Todesnachricht mit der Polizei. Also ist, wenn der Todesfall eben außerhalb von unserem Einsatzgebiet ist, da ist eine Tochter in Berlin verstorben, dann muss die Polizei von Amts wegen den nächsten Angehörigen diese Nachricht persönlich überbringen, nicht übers Telefon. Das heißt, die Streife fährt dort vor Ort und die fahren fast nicht mehr allein, sondern nehmen uns mit. Wir treffen uns irgendwo auf dem Polizeirevier, besprechen das und fahren dann zusammen dorthin, klingeln. Die Beamten überbringen die Todesnachricht möglichst schnell, also direkt, ohne
nicht drumherum
zu reden. Müssen dann noch ein paar Formalien vielleicht abklären und verabschieden sich dann nach kurzer Zeit. Und wir bleiben dann vor Ort und besprechen dann eben die Dinge, die die Angehörigen vor Ort brauchen. Das ist so ein Klassiker, sage ich jetzt mal, bei Verkehrsunfällen. Ist es so, wenn irgendwo auf der Straße ein Verkehrsunfall passiert, dann wird eben auch wieder der Notruf gewählt und die Feuerwehr, Polizei wird geschickt und der Rettungsdienst. Und wer dann als erstes vor Ort ist, der überlegt dann, die leitende Einsatzkraft, könnte es hier psychosoziale Betreuung vonnöten sein. Zum Beispiel für den relativ wenig verletzten Beifahrer, der das gesehen hat. Vielleicht für die Ersthelfer, die vor Ort geholfen haben. Vielleicht für Augenzeugen. Also das gilt es dann abzuwägen und dann werden wir eben dazu alarmiert.
Jetzt haben Sie ganz oft die Rettungskräfte auch genannt. Wie funktioniert das? Stellen Sie sich da regelmäßig vor? Kennt man sich da persönlich? Also wie darf ich mir das vorstellen? Weil da muss man ja schon irgendwie auch eine gute Verbindung haben, dass die das auch tatsächlich dann immer mitdenken.
Genau, also das ist dieser Netzwerkgedanke, den Sie vorher angesprochen haben. Ja, wir tingeln seitdem es uns gibt durch die verschiedenen Organisationen bei Fortbildung, bei Abenden, wo die sich treffen und stellen das Angebot vor. Es gibt natürlich auch Übungen. Letztes Jahr gab es eine große Übung im Blautal-Center, wo diese ganzen Einsatzkräfte zusammen geübt haben. Da sind wir eben auch dabei. um genau das sicherzustellen, dass man sich dann kennt.
Und wie geht es jetzt weiter nach so einem ersten Kontakt?
An der Einsatzstelle, meinen Sie? Also im häuslichen Bereich, normalerweise, wenn wir dann da waren oder sind, so ein Einsatz dauert je nachdem 2, 3, 4, 5 Stunden. Mhm. Und unser Ziel ist, dass stabile Angehörige oder Personen aus dem persönlichen Umfeld vor Ort kommen, um die Person aufzufangen, dass wir wieder gehen können. Mhm. Weil wir machen eine Akutbetreuung für die ersten Stunden. Danach sind wir raus. Mhm. Wenn der Einsatz vorbei ist und wir das Gefühl haben, die Person ist jetzt in einem sozialen Umfeld momentan übergeben für die nächsten Stunden, Tage, dann gehen wir. Wir hinterlassen eine Visitenkarte und dann sind wir fertig. Es gibt bestimmte Fälle, ja, die müssen die Kollegen dann selber einschätzen, wo es dann vorkommt, dass wir noch vor Ort absprechen, dürfen wir vielleicht in 2 Tagen nochmal anrufen und nachfragen.
Okay, also das machen Sie auch.
Oder hinterlassen eine, also wir hinterlassen immer eine Visitenkarte, da ist nicht die persönliche Nummer der Kollegin, des Kollegen drauf, sondern eine Kontaktnummer, wo man sich auch nochmal melden kann.
Okay.
Aber ideal ist, wenn wir an jemanden übergeben können, an ein Pfarramt, wenn die Personen zum Beispiel einen Kontakt zur Kirchengemeinde haben, an eine soziale Einrichtung, Sozialdienst für Ältere, irgendeine Einrichtung, die eben für sowas zuständig ist und auch Kapazität hat.
Mhm. Und jetzt wäre es schön, wenn Sie uns noch so ein paar konkrete Situationen vielleicht mitnehmen, die Ihnen jetzt besonders in Erinnerung geblieben sind. Also ich möchte jetzt nicht von Höhepunkten sprechen, aber vielleicht schon auch Situationen, die dann gut ausgegangen sind oder besonders herausfordernde Situationen. Also mit gut ausgehen meine ich jetzt, dass Sie gespürt haben, das war jetzt gut, dass wir da waren, wir können da was abfangen. Vielleicht können Sie da so ein paar konkrete Situationen, dass man sich da nochmal so ein bisschen einfühlen kann.
Naja, also gut ausgehen ist in dem Sinn tatsächlich schwierig, aber zum Beispiel bei der Überbringung von der Todesnachricht, die bei einem Verkehrsunfall. Es ist ja im Zeitalter von Social Media leider so, dass es sehr schnell geht, dass so eine Todesnachricht eventuell an jemand gelangt, obwohl das noch nicht offiziell überbracht wurde. Okay. Deshalb hat die Polizei ein Interesse, das sehr schnell zu machen. Und wenn wir dann klingeln, also 2 Polizeibeamte und 2 von uns, und die Tür geht auf, oft wissen die Personen schon, was Sache ist. Die vermissen schon den Familienangehörigen. Und ja, man setzt sich dann und bespricht die Dinge. Und also wir werden ja automatisiert zum Beispiel bei Suizids dazugeholt. Und diese Suizide, das ist öfters auch was, wo die Angehörigen schon wissen, dass diese Person zum Beispiel eine psychische Krise hat, mit Depressionen zu kämpfen hat.
Ja.
Und so schwierig das klingt, manchmal ist dann diese Aussage, die Person ist jetzt verstorben, ein gewisser Abschluss dieses Leidenswegs für eine Familie. Also Erleichterung ist jetzt das falsche Wort, natürlich, aber dieser Leidensweg, der vielleicht schon über Jahre gegangen ist und die Person ist jetzt tatsächlich tot. Mhm. Und das in dem Gesprächsprozess mit den Angehörigen so zu besprechen, abzuwägen, da habe ich dann schon immer wieder das Gefühl, wir konnten da beistehen, wir konnten eine gewisse Zeit überbrücken. Es ist nicht gut, wenn wir gehen. Natürlich ist es nicht gut. Aber es war zumindest jemand da und wir können vielleicht ein bisschen Ausblick geben, wie kann es jetzt weitergehen. Yeah. Also zum Beispiel, in dem Moment ist es schwierig, auf Trauergruppen hinzuweisen. Das ist eigentlich noch zu früh. Yeah. Es gibt Arbeitskreise für Suizidangehörige. Treffpunkt ist auch noch zu früh. Aber man kann es zumindest mal ins Gespräch bringen, dass es sowas gibt. Und ob es zum Beispiel recht wäre, ich melde mich wieder in einer gewissen Zeit, um so ein Angebot nochmal zu machen. Mhm. Also, ja, ist jetzt schwierig.
Also das ist jetzt für mich ganz spannend, wie Sie das beschreiben, weil das bei uns auch ein oftes Thema ist. Für die Menschen ist es oft wichtig und schon hilfreich, wenn einfach jemand da ist, der das mit aushält.
Ja.
Weil da kann man nicht sagen, in dem Moment, es wird alles wieder gut und es ist alles nicht so schlimm, das wäre total daneben, aber dass einfach jemand da ist und das mit aushält, das einfach so einen kleinen Ausblick vielleicht gibt oder ja.
Genau, also wir sind ja alle ausgebildet in diesen Gesprächssituationen. Wir haben im Hinterkopf so einen gewissen Gesprächsleitfaden, um eben die Personen zu stabilisieren. Und diese Floskeln, die man leider manchmal unbedacht sagt, die sind natürlich absolut nicht hilfreich, sondern ganz im Gegenteil. Und drum gibt es da Momente des Schweigens, tatsächlich des Aushaltens, einfach des Daseins und zu spüren, was könnte die Person eben jetzt momentan brauchen.
Mhm. Weil die Menschen halt auch so unterschiedlich sind.
So unterschiedlich, also und da gibt es eben die ganze Bandbreite von Aggression auf was da passiert ist, vielleicht sogar kurz mal Aggression gegenüber dem Überbringer, der Polizei zum Beispiel oder der Situation, bis hin zu Menschen, die völlig erstarren, die gar nichts sagen können, die eben nur eine Zeit lang da sitzen. Ja, und dann geht es eben auch, das eine Zeit lang, so lange eben auszuhalten. Aber es kann aber auch sein, dass jemand dann irgendwann sagt, ich glaube, ist jetzt gut, dass Sie da waren, aber Sie dürfen jetzt gehen. Und dann merkt man genau, die wollen jetzt eigentlich in Ruhe sein, die wollen jetzt sortieren, die brauchen jetzt auch die Luft und da muss man eben auch sensibel genug sein. Dann packe ich meine Sachen wieder ein, sprich, also ich habe einen Rucksack dabei, da sind ein paar Dinge drin, aber eigentlich brauche ich nichts. Aber ich packe mich sozusagen wieder ein und lasse die auch jetzt wieder zur Ruhe kommen und gehe dann wieder.
Vielen Dank. Ich würde jetzt nochmal zusammenfassen, was ich von unserem Gespräch mitnehme. Und Sie dürfen dann gerne nochmal ergänzen, wenn Ihnen noch was einfallen sollte oder noch was fehlen sollte.
Okay.
Es ist wichtig und ich habe Sie jetzt so verstanden, Sie plädieren da auch dafür, dass die Notfallseelsorge immer mitgedacht wird in so belastenden Ereignissen, nenne ich es jetzt mal ganz allgemein, dass die Rettungskräfte, die Feuerwehr, die Polizei da einfach auch gut informiert ist, weiß, dass es das gibt. Und Sie haben das gesagt und auch hervorgehoben, in vielen Situationen funktioniert es auch sehr gut und auch schon sehr automatisiert, sage ich jetzt mal. Da wird die Notfallseelsorge zum Beispiel bei Suiziden direkt mit dazugenommen und man ist dann direkt mit im Boot und das ist auch für die psychosoziale Seite einfach gedacht. Die Notfallseelsorge kann aber prinzipiell von jedem alarmiert werden. Also in seltenen Fällen melden sich Betroffene oder jemand, der weiß, dass jemand anderes Hilfe braucht. Das heißt, man kann da schon auch die Augen und Ohren offen halten. Gibt es da irgendwo einen Bedarf? Ist dann die Frage, ob die Notfallseelsorge der richtige Ansprechpartner ist. Aber dafür gibt es dann eben wieder das Netzwerk. Sie sind eben gut vernetzt. Sie wissen, was es für Angebote gibt in Ulm, Neu-Ulm, Alb-Donau-Kreis und können da dann einfach auch weitervermitteln. Wenn irgendjemand in einer Situation ist, wo er Hilfe braucht, in der er in Not ist, dann wissen Sie, an wen kann sich die Person wenden. Sie haben tolle Beispiele genannt oder die Situation gut umschrieben. Sie fangen einfach so diese Akutsituationen ab. Also das ist so der Kern des Angebots, wenn es wirklich ganz akut ist und auch noch gar nicht angebracht ist, irgendwie groß weiterzudenken. Sie haben jetzt zum Beispiel Trauergruppen genannt. Das ist da nicht der Zeitpunkt, sondern da geht es erstmal da sein, auffangen, zuhören, das gemeinsam aushalten, was da passiert ist und gucken, dass sich die Person wieder stabilisiert. Und dann eben zu schauen, okay, wie kann es dann weitergehen? Ist da jetzt jemand da aus dem Umfeld, aus der Kirchengemeinde, Sozialdienst für Ältere, wie auch immer, die da jetzt dann die weitere psychosoziale Begleitung sozusagen übernehmen. Was ich auch noch ganz wichtig finde, es ist auch wieder einfach ein Angebot, das vom Ehrenamt getragen ist. Ein Ehrenamt, das auch viele Stunden Einarbeitung und gute Begleitung braucht. Und das finde ich immer wieder ganz faszinierend, wie viele Menschen sich auch wirklich mit so herausfordernden Ehrenämtern sich da engagieren. Also das ist bei uns im Hospiz ja genau dasselbe. Das ja. Macht man nicht einfach mal so, da muss man schon gut ausgebildet sein und auch ein bisschen, nicht ein bisschen, man muss wissen, auf was man sich da einlässt.
Genau, ja.
Und Sie haben auch genannt, Supervision gehört natürlich da auch mit dazu. Genau, ich glaube so, würde ich mal sagen.
Ja, eins möchte ich vielleicht doch noch dazulegen.
Gerne.
Nämlich die Bemerkung, dass wir natürlich für alle Menschen zur Verfügung stehen. Mhm. Also völlig losgelöst von Konfession oder politischer Orientierung. Sondern es geht einfach um Menschen in einer akuten psychischen Ausnahmesituation. Mhm. Das wollte ich noch.
Ja, sehr gut, genau. Ja, das ist auch wichtig. Wir haben das Thema auch im Hospiz immer wieder. Das ist wichtig zu sagen, man ist für alle Menschen da.
Genau.
Vielen Dank.
Bitteschön.
Bis zum nächsten Mal.